Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, euch jede Woche am Sonntag zu einem Gespräch mit Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche begrüßen darf. Gespräche, die sich drehen um die Arbeit dieser Person, aber auch das Leben drumherum. Und so setzte ich mich diesen Sonntag zusammen mit einer Person, die vor einiger Zeit ungestüm und wild in meine DMs hinein slidete. Naja, jedenfalls, sie schrieb mir und sagte, hallo, na, ich arbeite hier gerade an einem Spiel übrigens. Möchtest du dir das mal angucken? Und ich bekomme immer mal wieder Nachrichten dieser Art, die mich ganz grundsätzlich sehr freuen, auch wenn das immer viel Zeit kostet, all das durchzuarbeiten. Aber ich bin über jeden Filter dankbar, der mir hilft, irgendwie mitzubekommen, was da draußen so an tollen Spielen erscheint. Ich gehe jeden Tag wie so ein Sonntagmorgens Zeitungslesetraditionchen in die Steam-Store-Bibliotheken und gucke mich so ein bisschen um, was ist heute wieder erschienen, was gibt's da so, aber weil diese Flut an Spielen ja einfach so haushoch ist, bin ich, wie gesagt, immer froh, wenn mir Leute proaktiv schreiben und sagen, hier, guck doch mal, habe ich entdeckt, wie findest du das? Oder, wie in diesem Fall, hier, guck doch mal, daran arbeite ich gerade, vielleicht ist das interessant. Und dann guckte ich mir an, was Fabian Schmidt mir gezeigt hatte, nämlich Islands and Trains, Islands and Trains, das ist verlinkt in der Folgenbeschreibung zur Sicherheit, ein Spiel, das in mir sofort eine positive Assoziation weckte, und zwar Märklin Eisenbahn. Dieses Spiel, an dem er als Artist, als Teil eines Zweierteams gerade arbeitet, kann man sich wirklich so vorstellen wie eine preisgünstige Variante des Märklin-Baukastens, also dieses Spiels, was vielleicht einige von uns aus der Kindheit noch kennen oder auch dem Erwachsenenleben, dass man sich so überteuerte Eisenbahn- und Lokmodelle auf so Gleise gestellt hat und dann drückt man einen Knopf und dann fahren die. Ganz faszinierendes Hobby, super toll, aber eben auch arschteuer, man kann es nicht anders sagen. Und von mir auch schon lange nicht mehr gespielt worden. Und dann sah ich dieses Spiel hier, Islands and Trains, und dachte mir, oh, das drückt bei mir zumindest die richtigen Knöpfe, denn es geht im Kern wirklich genau darum, auf einer ganz freien Spielwiese alles selbst zu basteln, von Landschaften über, ja, Berge sind auch Landschaften, also von Landschaften bis hin zu den Gleiswegen und der Züge selbst. Und dann darf man auf ein Knöpfchen drücken und dann fährt der Zug oder die Lok die Strecke ab, die man da zusammengebastelt hat. Es gibt zum aktuellen Stand des Spiels, es ist noch nicht ganz fertig, aber zum aktuellen Stand gibt's keine Missionen, keine Quests, keine Aufgaben, nix. Man startet das und bastelt einfach vor sich hin, so wie es eben früher war mit der Märklin-Eisenbahn. Wenn ihr euch da draußen fragt, ui, das klingt interessant, würde ich gerne mal reinschauen, direkt hier der Hinweis, jetzt aktuell gibt es eine Demo zum Spiel im Rahmen des aktuell laufenden Steam Next Fests. Ich weiß nicht, ob die Demo danach wieder abgeschaltet wird, bei manchen Spielen bleiben die ja online, aber diese hier ist zumindest jetzt aktuell, wenn ihr sie an diesem aktuellen Sonntag, Anfang März dann schon, um Gottes Willen, anhört, dann sollte die Demo noch verfügbar sein. Ansonsten packt es euch einfach mal auf die Wishlist oder guckt es euch auch einfach erstmal an. Vielleicht ist das ja was für euch, vielleicht aber auch nicht. So, und ich habe dann Fabian Schmidt eingeladen und mit ihm gesprochen über die Arbeit an dem Spiel, wie all das eigentlich entstanden ist, und da verbarg sich schon eine interessante Geschichte dahinter. Und dann außerdem brachten wir noch einen anderen Aspekt mit rein, der auch hier in der Überschrift festgehalten ist, und zwar eigentlich, und da gibt's dann auch eine kleine Überraschung im Gespräch selbst, die ich auch nicht wusste, aber ich sag's mal so, eigentlich ist Fabian Schmidt Kindergärtner, Mitarbeiter in der Kita und hat eigentlich was ganz anderes zu tun, als Spiele zu entwickeln. Und so sprechen wir auch über die Balance zwischen diesen beiden Jobs und ganz kleinen Exkurs außerdem, wie man sie eigentlich so einen Alltag in der Kita als Mitarbeiter vorzustellen hat, weil da war ich auch ein bisschen ratlos und habe einfach mal gefragt. So, bunter Blumenstrauß an Themen, also wieder ein schöner Blick hinein in die Welt der deutschen Indie-Studios. Ich habe sehr genossen. Danke Fabian Schmidt für seine Zeit, für die ganzen Antworten. und kann euch da draußen außerdem auch danken an dieser Stelle für mittlerweile über 1000 Steady-Supporter, Menschen, die ein kleines bisschen Geld im Monat ausgeben, um unsere Arbeit hier im Team zu unterstützen, den Journalismus, den wir machen, aber auch dafür selbst was zu bekommen, und zwar jeden Dienstag und Freitag ganz besondere Podcast-Formate, die produziert werden von Lea Irion, Rainer Siegel, Geraldine Hohmann und Christian Huberts gemeinsam mit mir und anderen Gästen. Tolle Sache, kann ich euch sagen, neutrale Einschätzung. Kann man nichts falsch machen. Findet ihr auch verlinkt in der Folgenbeschreibung, wenn ihr Bock darauf habt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Fabian Schmidt und mir. Ich eine neugierige Frage vorneweg, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Wie bewegt sich gerade dein Nervositätsskala-Anzeiger? Ist das eine Situation, die du gewohnt bist? Weil ich würde es dir ja eigentlich wünschen, und ich meine das so, weil das Ding, an dem ihr arbeitet, ich finde es ja ganz zauberhaft.
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich musste da einige Schatten überspringen für meinen ersten Call mit dem Publisher von dem Spiel und dann gleich auf Englisch. Aber jetzt mittlerweile geht's eigentlich dann so ein bisschen. Also die meisten Calls sind auf Englisch tatsächlich.
Also das hier schüttelst du jetzt aus der Hüfte mit anderen Worten?
Oh, ich weiß es nicht. Ich versuche mein Schwäbisch zu unterdrücken. Das ist so.
Ach Quatsch. Oh, kannst du das, also nur so konkret du es verraten möchtest, ganz grob verorten, wo du sitzt?
Nähe von Karlsruhe, irgendwo so zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Also Pforzheim.
Fällt dir schwer, diesen Dialekt wegzudrücken? Ich finde das ja mal ganz faszinierend, wenn Leute das so präsent haben, dass sie aktiv drauf aufpassen müssen.
Also ich bin von der Kita her einfach da bin ich sehr bemüht, Hochdeutsch zu sprechen mit den Kindern, weil der schwäbische Dialekt dann schon so für das Schulwesen dann nicht ganz so ganz so gut ist. Deswegen,
ach, das ist ja spannend.
Ja, es war so ein bisschen schwierig.
Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ist das denn so eine grundlegende Ansage an, ich sag mal, Kita und Lehrpersonal, in möglichst Hochdeutsch zu sprechen? Oder man könnte ja auf der anderen Seite auch sagen, ne, Dialekte müssen ja auch gefördert werden, dass das nicht verloren geht.
Also es gibt keine konkrete Ansage, ja. Nein. Aber ich habe für mich das einfach während der Ausbildung, da war das immer wieder so Thema, und dann habe ich gedacht, naja, ich würde jetzt nicht derjenige sein wollen, weil ich sehr viel mit meinen Kids kommuniziere. Ja. Ich möchte jetzt nicht derjenige sein, an dem es dann in der Schule irgendwie hängt. Aber wir machen immer mal wieder so ein bisschen Spaß mittendrin, wo mich dann alle Kinder so anschauen und denken so, Moment mal, was ist denn das? Du kannst ja auch Bäuerisch sprechen.
Bäuerisch, sehr gut. Ist denn Hochdeutsch etwas, was du dir drauf schaffen musstest extra, oder hast du das auch mitbekommen von einem umsichtigen Kita-Lehrer zu deiner Zeit?
Also tatsächlich kam das erst durch die Ausbildung in der Kita, muss ich sagen. Und dann waren so Familientreffen, und dann hat meine Tante aus Berlin dann gemeint, also Fabian, irgendwie, du redest ja auch ganz fein auf einmal. Und ja, das ist, je nachdem, mit dem man dann kommuniziert aus der Familie, manche sagen, oh, passt mit dem Hochdeutschen, andere sagen dann, naja, gut, also das hört man schon noch ziemlich raus, und ich bin da immer sehr, sehr verunsichert.
Ich habe keine Ahnung übrigens, wie wir von hier aus sprechen können zu etwas, was ich dich eigentlich zu Beginn des Gesprächs fragen wollte. Deswegen machen wir das jetzt rabiat. Und zwar, ich weiß ja nicht, ne, ob das jetzt schon so ein Ding ist, was du schon tausendmal gehört hast, wenn du schon in den Millionen von Interviews gesessen bist, die sich da um euer Spiel drehen. Aber es ist eine Frage, sie liegt so sehr auf der Hand. Ich reihe mich jetzt ein in diese womöglich reale, vielleicht aber auch fiktive Reihe von Menschen, die dich das schon gefragt haben. Und zwar, du und die Märklin-Eisenbahn. Gibt es da eine Geschichte? Weil nochmal, man schaut dieses Spiel an, ich habe in der Anmoderation schon davon erzählt, der Eindruck lässt sich gar nicht abstreiten, dass die irgendwann mal in deinem Leben eine Rolle gespielt haben muss.
Also tatsächlich genau zu 0%. Genau. Krass. Gar nicht. Es ist tatsächlich erst durch Recherche für das Spiel, dass ich dann so schaue, okay, was gibt's da für Anbieter und was, und dann gibt's da verschiedene Spuren und so weiter, und ich finde es super faszinierend, aber als Kind oder Jugendlicher war das für mich genau gar kein Thema. Und durch die Kita jetzt natürlich diese Holzeisenbahn.
Ja.
So kam das auch so ein bisschen, die Idee für das Spiel, als ich einfach mal gedacht habe, hey Mensch, das macht ja den Kids einfach jeden Tag so einen Spaß, einfach in unserer Eisenbahnecke da ihre Welt einfach zu bauen, und so ging es dann so ein bisschen. Aber es ist jetzt so echt nur für die Recherche für das Spiel, dass ich mich da durchwusel und immer denke, wow, das gibt's also auch. sehr faszinierend alles.
Wenn ich fragen darf, wenn es nicht die Märklin-Eisenbahn war, was war es denn stattdessen in deiner Jugend? Ich kann auch gar nicht einschätzen übrigens, wie alt du eigentlich bist, wenn du das mitverraten möchtest. Du kannst aber auch wie so ein göttliches Wesen einfach das Alter als Mysterium hier im Raum stehen lassen. Du bist ohne Zeit und Grenze.
Nee, also ich habe Ende Januar tatsächlich habe ich die große 4-0 aufgemacht.
Oh, ich wünsche alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Krass.
Dankeschön. Ja, also was ist die Frage nochmal? Was in meiner?
Da bist du hängen geblieben an der 4, ne? Kein Problem.
Ja, das hat mich so erschüttert. Oh Gott, das wird
nein. Und zwar, was dein Ersatz war für die Märklin, ne? Was war denn so im Kinder- und Jugendzeitalter deines Lebens so der angesagte Kram, wenn es nicht die Märklin war?
Also ich glaube, bei mir waren das tatsächlich so klassisch noch so Actionfiguren wie die Turtles oder... Oh. Oder dann, also muss ich zugeben, damals schon diese Faszination für Videospiele, aber wir hatten es nicht zu Hause, aber meine Cousins, die waren immer diejenigen, die wir dann besuchen mussten, weil wir die ja so gern hatten und auch das, was sie hatten zu Hause. Aber ansonsten waren wir echt super viel einfach draußen unterwegs. Also ich wohne schon immer auf dem Land und es war schon immer so... draußen rumräubern, das war eigentlich so unser Hauptding tatsächlich.
Ich hatte tatsächlich als Kind so eine ganz kleine, rudimentär ausgestattete Märklin-Eisenbahn, gesponsert von meinen Eltern und auch mit denen gemeinsam dann daran rumgewerkelt. Jetzt für alle Leute da draußen, um Gottes Willen, die das gar nicht kennen, Märklin quasi die Marke für Miniatur-Loks und Eisenbahnen. Auch dazu kann man Gleise und sogar so kleine Landschaftselemente wie Bauernhöfe und Hühner und Schweine und sowas kaufen. Und das Besondere ist, jetzt kann man es auf zwei verschiedenen Arten ausdrücken. Ich sag mal beide. Die erste Möglichkeit ist, man sagt, das Besondere ist, diese Modelle sind wahnsinnig hochwertig in Handarbeit gestaltet. Die andere Möglichkeit, das zu sagen, wäre, die Sachen sind arschteuer. Also wirklich, also man kann es ja nicht anders sagen. Ich habe gerade nochmal die Märklin-Webseite aufgerufen da beginnt das Preisregister, wenn du so eine einfache, ich habe es hier gerade vor mir, eine Tender-Lokomotive Baureihe 890, was auch immer, die kostet 94,99 € und das ist das günstige Modell und wir gehen hoch bis über die 1.000 €, je nach Lokmodell und all dem Kram. Und das hat mich dann auf den Gedanken gebracht, euer Spiel, für mich zumindest, hat ganz schnell, aktuell ist ja nur die Demo verfügbar, aber hat ganz schnell diesen Platz eingenommen auf meiner Festplatte, wie so ein preiswerter Märklin-Ersatz. Mhm. Ist das was du auch schon im Kopf hattest beim Arbeiten an diesem Spiel oder ist das jetzt eine ganz neue Perspektive, die dir hier aufgemacht hat?
Ich muss sagen, ich finde es super spannend, weil wir haben, oder vielleicht eher ich hatte lange versucht, das so wegzuschieben, diesen Modellbahnvergleich. Wir wollten so ganz am Anfang dieses Townscape, aber mit Zügen. Mhm. Also sehr reduziert und sehr klein und das Spiel ist im letzten Jahr sowieso, das ist so massiv gewachsen und wir hatten jetzt auch erst, ich glaube vor 2 Wochen im letzten Call mit dem Publisher dann einfach so den Gedanke, hey, haben wir das Spiel eigentlich richtig positioniert oder herausdefiniert, weil es sind jetzt so viele neue Sachen dabei und jetzt ist es für mich auch so, dass, also ich feiere das jetzt total. Ich war am Anfang derjenige, der gesagt hat, hey, nee, das darf nicht zu groß werden. Wir dürfen nur eine Art von Tunnel haben. Es reicht eine Art von Eisenbahn. Aber ich habe das Gefühl, dass erst jetzt, also witzigerweise, jetzt sind wir gerade jetzt im Steam Next Fest.
Ja.
Und ausgerechnet jetzt ein paar Wochen davor haben wir erst so wirklich für mein Empfinden diese Identität von dem Spiel herausgearbeitet. Und mich freut's total, dass du das jetzt genauso wahrnimmst, weil das heißt irgendwie, dass wir nicht so ganz verkehrt gelegen sind. Also wir sind da so ein bisschen weg von diesem sehr casual und sehr reduzierter Umfang und jetzt, also ich habe, weiß nicht, Listen um Listen um Listen, was ich noch gerne reinmachen möchte. Also das und es macht auch jetzt total viel Spaß zur Zeit, das einfach so zu merken, aha, da ist noch so viel mehr irgendwie in dem Spiel drin, als ich jetzt, also ich habe mich da echt gesperrt, muss ich wirklich sagen.
Da wäre ich mal noch neugierig, noch mal mehr diese Motivation hinter dieser Sperre kennenzulernen. Also du hast schon gesagt, Inspiration war Townscaper, auch ein Spiel, was viele von uns da draußen kennen könnten. Das ist so eines der, ich sag mal, ganz frühen Cozy Games, bevor diesen Begriff
ganz
überhaupt,
genau,
bevor es den überhaupt gab,
genau.
Ne, wo du so auf so einem Zufallsbasiert oder vielmehr auf so einem Algorithmus basierend kleine Küstenstädtchen in die Welt hineinstellst. Ja. Und das Besondere an dem Spiel war, dass dann die einzelnen Architekturelemente dieser Städtchen Verbindungen zueinander suchen und so quasi man auch nie so richtig weiß, was eigentlich passiert, wenn man die einzelnen Bauteile platziert. Und War das wirklich dieser alleinige Eindruck, den du im Kopf hattest, dass du gesagt hast, okay, wir brauchen auch so eine reduzierte Spielweise? Oder, und das würde mich nämlich so interessieren, bist du jemand, der dann auch wirklich, ich sag mal so Konkurrenzanalyse gesagt hat und gesagt hat, okay, hier ist unsere Nische, die ich sehe, ne? Also super reduzierter Werkzeugkasten, das ist meine Analyse. Woher kommst du da?
Doch, es war am Anfang tatsächlich so. Da war diese Bewegung der Code, du hast es selbst gesagt, der Cozy Games, der Wholesome Games. Das war so, gerade am Entstehen hatte ich das Gefühl. Und erst, ich bin dann auf diese Wholesome Games, diese Website, die habe ich dann gefunden, zufälligerweise, und ich dachte, Moment mal, da gibt's auch eine Spielerschaft dafür, das ist ja spannend, weil ich mich so ein bisschen schwer tue, so, weiß ich nicht, also beim Entwickeln meine ich jetzt, ich spiele das ganz gerne, aber so solche Gewaltspiele oder so, wo ich dachte, ich mag das eigentlich ganz gerne als Entwickler so in diesem Wohlfühlbereich zu sein. Und dann war das, also es gab Townscaper, dann gab es natürlich Dorfromantik, aber auch Islanders von den Grizzly Games. Und das waren so diese drei Hauptinspirationen. Da habe ich immer so gedacht, nee, stopp, das darf nicht größer werden, weil sonst fällt uns ja da die Spielerschaft dann irgendwie weg. Lass uns mal da so klein bleiben. Und witzigerweise ist das Spiel jetzt, also ich arbeite noch komischerweise oder spannenderweise mit einem Programmierer aus Ungarn zusammen.
Ja, ja.
Auch nochmal so was Witziges. Und der hatte am Anfang gleich gesagt, hey, nee, und es muss dann und ganz viele verschiedene Züge und so und so und so. Und ich dachte damals noch, Moment mal, also ich habe hier die Recherche gemacht und ich weiß schon relativ genau, worauf das hinausläuft. Und jetzt im Nachhinein habe ich mich schon ganz oft entschuldigt und so gesagt, hey, du hattest einfach recht von Anfang an. Und jetzt ist es so, dass ich es auch für mich selber wirklich feiere. Also jetzt bin ich auch richtig wieder so stolz drauf. Und jetzt gerade zum Next Fest hin, wo es dann darum ging, einen Trailer, einen neuen zu machen, da habe ich das erste Mal an so große Levels gebaut. Weil ich war am Anfang so, wo ich dachte, hey, nee, unser Spiel ist doch ein Baustein, ein Leuchtturm, ein Baum. Das sieht doch irgendwie süß aus. Das soll es doch auch irgendwie sein. Und jetzt ist es, wie du auch gesagt hast, es ist jetzt völlig anders, aber ich kann es jetzt wirklich für mich total abfeiern und denk, hey, guck mal an, nach den 3 Jahren jetzt, es ist einfach super spannend, wo wir gelandet sind einfach.
Ja. Ja. Zu deinem Kompagnon, dem, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Arkos Makovic.
Genau.
Ich gebe mir größte Mühe. Zu dem werden wir noch kommen, das ist ja auch hochspannend. Ja. Ihr sagt ja zum Beispiel auf eurer Webseite ganz stolz voneinander, wir haben uns noch nie gesehen. das steht da wirklich in der über uns quasi Beschreibung, aber dazu kommen wir noch. Was ich mal jetzt ganz dringend fragen möchte, weil da habe ich im Vorfeld gar nicht so viel dazu gefunden und dachte ich mir auch, ach komm, das lasse ich mir einfach erzählen, da frage ich einfach danach. Ich weiß ja, was dein Dayjob ist, ne? Du hast schon gesagt, Kita. Wie kam die Spieleentwicklung in dein Leben? Du hast vorhin, als wir über die Märklin gesprochen haben, schon ganz kurz mal reingeworfen, Videospiele waren schon immer irgendwie da, so, du hast die gespielt, aber wo kommt dieses ganze Wissen her? Also wie sieht dein Hintergrund eigentlich als jetzt Entwickler beziehungsweise Artist aus?
Ja, also ich muss sagen, dass Videospiele, ich bin immer zu schlecht für Videospiele gewesen. Ich hatte es immer schon fasziniert. Also es gab dann meine Cousins, wie gesagt, hatten das NES und das Super NES. Und ich fand das immer so toll, aber ich habe das nie selbst spielen wollen. Das war immer, hey, spiel doch mal, ich möchte dir gerne zuschauen. So war das immer, außer dann solche Sachen wie jetzt die Summer Games oder sowas. Das hat mich dann irgendwie fasziniert. Aber ich glaube, das erste war für mich, ich meine, es war Command & Conquer 2, der Level-Editor. Das habe ich bei einem anderen Cousin mal gesehen und habe ich immer gefragt, als ich da war, so, hey, wie sieht's aus? Dürfte ich mal da ein bisschen rumspielen? Und das hat mich, ich war nie gut darin und das hat mich aber so, ich glaube, das war so der Anfang. Und dann kam so diese Half-Life-Modding-Geschichte, da hat man für Counter-Strike dann so neue Skins oder sowas gemacht oder neue Spieler. Dann war ich bei Team Fortress 2. Da war dann das erste Mal, wo ich dachte, tu, guck mal an, ich bin jetzt gar nicht mehr so schlecht. Das kann sich so halbwegs
als Spieler
lassen.
Oder als
Nee,
Editor.
um Gottes Willen. Also da, ich habe dann dieses Forum für die Maps gefunden und ich dachte dann, hey, wie sieht's aus? Ich könnte mir vorstellen, ich mache euch mal ein paar Fenster oder ich mache euch mal neue Kisten oder was da eben so begehrt ist. Und ich glaube, ich habe viele Unterwasser-Sachen so gemacht und einen riesengroßen Traktor, weiß ich noch. Und das ist immer so, so mitgeschwommen, dieses, ja, ich mache das mal als Hobby, das, dieser kreative Gegenpol. Ich fand es immer faszinierend, da so eigene Inhalte zu kreieren und dann eben das auch anzuschauen im Spiel selbst. Weil ich natürlich programmiertechnisch keinerlei Ahnung habe, aber so dann zu sagen, hey, ich mache da mal was in 3D, ich male das mal an und dann kann ich das im Spiel dann sehen. Ich laufe durch meine Sachen dadurch, das hat mich immer fasziniert.
Ich finde das so lustig, ganz kurz nur am Rande. Ich habe jetzt schon immer mal wieder hier im Rahmen dieser Reihe Orkekult trifft Menschen, die auch dann selber Artists in der Branche geworden sind, erzählen gehört, wie sie so sagten, ja, da habe ich Videospiele gespielt, entdeckte den Editor und fing an, hier die krassesten Karten zu bauen. Und so wie du es ja auch gerade gesagt hast, Assets herzustellen und so weiter. Und dann muss ich immer wieder dran denken, es ist so krass, wie unterschiedlich Menschen einfach sind. Ich hatte ja als Kind auch all diese Editoren. Ich hatte Age of Empires 2 gespielt und da hatte ich auch den Editor und der war ja mächtig. Du konntest da sogar Kampagnen und all das selber generieren und zusammenbasteln. So. Und was habe ich gemacht? Holzpalisade, 500 Löwen und einen Teutonenkrieger rein und zugucken, wie die Löwen den Teutonenkrieger kaputt hauen. Das war alles, was ich gemacht habe als Kind. Hab das nie anders genutzt und ich finde immer wieder faszinierend, dass es dann Menschen wie dich gibt, die dann da so kleine, ne, ich stelle mir das dann so vor, Erweckungsmomente haben, wo der Mond durchs Fenster auf deine Stirn scheint und du sagst, holy shit, ey, ich muss Artist werden. Es ist einfach faszinierend.
Ja, also ich muss sagen, ich war dann in dieser Half-Life-Mod, oder ich glaube, es war da schon Team Fortress 2, da war ich dann nach dem Abitur, war ich dann so dabei zu überlegen, hey, wäre das was für dich? Und dann kam aber diese ganze neue Technik da, die neuen Engines und die neuen Normal Maps und wie das alles heißt. Und ich dachte dann, nun, mein Pentium 2 mit 266 Megahertz, der kann das nicht. Also werde ich mal Erzieher vielleicht.
Ach krass, auch wenn ich da fragen darf, das ist ja wahrscheinlich auch ein Berufswunsch gewesen, der irgendwie schon mal so im Hintergrund herumgeisterte. Kannst du erzählen, wie du daran gekommen bist?
Also das eine bedingte tatsächlich das andere. Ich habe dann gemerkt, dass ich in diesem Videospielebereich keinen Fuß fassen werde. Und ich hatte in meinem Bekanntenkreis super viele, die auf Lehramt studiert haben und die mir einfach vorgeschwärmt haben. Und ich hatte vorher keinerlei Kontakt und auch in dem Bereich. Und dann habe ich ein ganzes Jahr lang ein Praktikum gemacht in einem Kindergarten. Das hat mir so gut gefallen und die haben mir einfach auch, also hat man ja gerne, wenn man dann positives Feedback bekommt. Und dann dachte ich, okay, ich muss das machen. Ich muss diese Ausbildung zum Erzieher machen.
Toll. Da muss ich mal ganz kurz nachfragen. Wir können quasi jetzt hier so einen Mini-Exkurs quasi zu deiner Arbeit machen, so viel du eben davon erzählen magst. Und zwar, wie kann ich mir eigentlich so einen Alltag eines Kita-Mitarbeiters wie dir vorstellen? Ich kenne ja nur die andere Perspektive als Kind, also war im Kindergarten. Und heute laufe ich in Hamburg halt an Kitas vorbei und sehe dann eigentlich, das Einzige, was ich mitbekomme, ist irgendwelche Kindergesichter, die sich mit den Gesichtern gegen die Scheiben drücken und mir entgegenwinken. Und mehr sehe ich nicht. Deswegen muss ich mal fragen, also wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Wie sieht so ein Tag aus?
Also ich muss dazu sagen, ich glaube, das ist bei mir auch ein bisschen untypisch, weil irgendwie habe ich so dieses dumme Bedürfnis, alles, was ich mache, so mit voller Leidenschaft und allen Energiereserven, die da sind, zu machen. Deswegen ist es vielleicht jetzt nicht stellvertretend. Ja. Aber es ist eigentlich ein relativ strukturierter Ablauf. Wir haben in der Ankommenszeit, also in der Kita, in der ich arbeite, haben wir dann so rund 2 Stunden Zeit für Freispiel. Und dann ist es entweder etwas, was die Kinder sich am Tag davor überlegt haben, oder wir haben einfach so ein bisschen Input, wir haben uns ausgetauscht, wir haben gedacht, hey, was wäre denn heute cool? Und wir sagen immer, wir versuchen, etwas anzubieten, wenn die Kinder sich in der Garderobe die Hausschuhe anziehen, dass sie da schon unruhig werden und denken, hey, cool, da möchte ich aber gerne hingehen. Und ansonsten ist es für uns, also wie gesagt, auf dem Land, es ist so schön hier bei uns, dass wir super viel versuchen, rauszugehen, Ausflüge zu machen. Und es nimmt dann auch immer einen großen Teil des Tages mit an. Und wir versuchen immer gemeinsam mit den Kindern einfach zu überlegen, was wäre denn cool. Ich bin sehr nah am Kind. Also da kann ich mich auch ganz gut, sofern die Türe zu ist, da kann ich mich auch ganz gut zum Affen machen. Und das ist eben die Zeit, das wird aufgeteilt in die Zeit am Kind und nachmittags ist eben dann Zeit, um das einfach nochmal zu reflektieren und für den nächsten Tag dann vorzubereiten.
Spannend. Ich habe hier in Hamburg, also auch Berlin ja. war das auch schon so, also in der Großstadt quasi, Leute im Umfeld, die machen auch solche Jobs, haben davon aber nur sehr wenig erzählt. Und ein Grund, warum sie davon sehr wenig erzählt haben, war, dass die immer froh waren, wenn Feierabend war. Und zwar Stichwort Überforderung. Zu ja. große Gruppen, zu wenig ja. Personal, viel Krankenstände. Wie sehen da deine Erfahrungen so aus?
Also ich hatte vor 3-4 Jahren, da hatte ich auch eine Kollegin, die war super, super lieb und eine ganz, ganz tolle, aber die hat auch so viel zu kämpfen gehabt. Und das ging dann schon an die Substanz, das muss ich auch sagen. Aber jetzt die letzten 3 Jahre ist es, glaube ich, arbeite ich mit einem ganz tollen Kollege zusammen und wir haben uns immer duelliert, wer hat unter 3 Krankheitstagen im Jahr.
Wow!
Also das krass. Ist dann echt besonders gewesen, auch in unserer Konstellation. Aber ich muss sagen, dass mich die Arbeit mit den Kindern nicht belastet. Das ist für mich eher so eine Herausforderung, die Arbeit mit Erwachsenen außenrum. Und
ja.
damit meine ich jetzt nicht die Erwachsenen in meiner Gruppe, also
ja.
nicht die
ja.
Eltern
ja.
in der
Gruppe. Ja. Ja.
Da gibt's einfach andere Dinge. Ja, da muss ich immer so ganz viel, also ich habe natürlich auch einige Podcasts von dir inzwischen angehört.
Oh, das wusste ich nicht. Das ist eine neue Info. Jetzt bin ich nervös.
Nee, und da kam ja auch immer so deine Erzählungen von der Journalismusarbeit,
ja.
wo du so gesagt hast, das finde ich jetzt schwierig aus Führungskraftsicht und ich möchte gerne lieber so. Und da dachte ich, also gerade die letzte Zeit, so, da sehe ich mich in ganz vielen Sachen einfach auf, so dieses Mensch, wie schön wäre es, wenn man die Leute einfach immer sagt, hey, ja. ich vertraue euch, ich ja. vertraue dir, du hast das Gespür,
ja.
mach einfach mal, wenn irgendwas schief geht, dann bin ich für dich da, dann kommst du bitte zu mir.
Ja. Ach, das klingt schön. Ja, ich weiß auch direkt, welchen Podcast du im Hinterkopf hast, aber das ist ein anderes Thema. Sehr gut. Dann nochmal von hier aus, nochmal, jetzt quasi schlagen wir wieder die Brücke von deiner Kita-Arbeit zur Spieleentwicklung.
Ja.
Wie sieht da eigentlich so ein insgesamter Tag aus? Das muss ja dann wohl so ein Feierabendjob dann eigentlich sein für dich, oder? Also das Artist sein am Spiel.
Ja, ich hab überlegt, ob ich das arbeitsrechtlich überhaupt sagen darf, was ich da tatsächlich.
Also du kannst ja von einem Freund erzählen, der eine ähnliche Arbeitssituation
ja,
hat.
Ja, genau. Also ich kenne da so einen Freund
ja,
und der arbeitet dann so von 16
ja.
bis 24 Uhr, so Mensch. 4 Tage die Woche
ja.
ungefähr.
Weißt du, wie es dem so geht? Weil das
Ach,
klingt
super,
ja körperlich
also.
Schon. Also es klingt ja schon fordernd.
Ja, also ich glaube, der Freund, der hat auch kein Privatleben und der lebt Ach da so. Nur für seine Kunst und so.
Ich verstehe. Aber also, wir bleiben mal beim Freund, bis du mir das Zeichen gibst. Ist das, also ich sag's mal so, das
ja.
ist ja auch, also ich frage auch nur danach nochmal, weil das ist natürlich ein Thema, das mich in meiner Arbeit schon viel beschäftigt hat. Ich sag mal
ja.
Work-Life-Balance von Menschen,
ja, ja.
die in der Spielebranche tätig sind. Ne? Crunch ist jetzt nochmal was anderes, aber also das ist ja alles so in Richtung von Selbstaufgabe, ob freiwillig oder gezwungen, damit
ja.
das Spiel da über die Ziellinie geht.
Mhm.
Ist das was, wo du da manchmal dem Freund zuschaust und denkst so, also optimal ist es nicht?
Also spannenderweise ja, da habe ich oft dem Freund so
ja.
über die Schulter geschaut und gedacht, du mach doch mal hier Alternative, aber da hat sich jetzt auch einfach was ergeben die letzte Zeit, in den letzten Wochen, was sich dann zum 1. April auch bei mir ändern wird, was das Ganze
Kannst du da
geht.
Was davon verraten?
Ja, natürlich. Also
ja, bitte.
Ich bin ja jetzt hier als Erzieher hier und tatsächlich habe ich aber gekündigt meine Tätigkeit als Erzieher und ich hatte das große Glück in dem Gründungsstipendium von dem Gameverband. Da wurde ich tatsächlich angenommen, aufgenommen, wahrgenommen und da darf ich dann ab dem 1. April darf ich dann da im Rahmen des Stipendiums dann quasi Vollzeit an dem Spiel arbeiten.
Oh, wow. Also ich gratuliere erstmal und gleichzeitig
Dankeschön.
Muss ich auch direkt fragen, das muss doch ein wahnsinnig großer Schritt gewesen sein, weil du hast ja eben,
ja.
Und jetzt haben wir das ja so schön im Gespräch jetzt schon gehört, mit einer Begeisterung von deinem Job erzählt und der,
ja.
der Liebe zu diesen Kindern, das lässt du ja jetzt hinter dir.
Also, ja, ich habe so eine Hoffnung oder so einen Wunsch, dass es nur für den Moment ist.
Ah.
Ich hatte da große Pläne, eine eigene Kita aufzumachen und
Krass.
So weiter. Und aus Gründen ist es jetzt leider so nicht möglich gewesen. Und ich lasse mich jetzt einfach völlig auf dieses Abenteuer ein und schaue dann mal, wie es am Ende des Stipendiums aussieht, also wo ich dann da einfach stehe. Und ich muss sagen, also natürlich, mir graut's vor dem Abschied letztendlich. Das wabert jetzt, also ich merke, das fängt so langsam an zu wabern in mir, dieses, oh Gott, meine tollen Kinder, meine tollen Familien. Aber die andere Komponente ist dann auch einfach, hey, was kannst du dann machen, wenn du echt nur diesen einen Job dann hast, wenn du dich da voll drauf fokussieren kannst? Führt es zum Erfolg? Kommen da dann die Millionen dir zugeflogen? Kannst du mit den Millionen dann deine eigene Kita aufmachen? Also das ist dann sehr viel zwischen, oh, wie kriege ich denn da jetzt die Existenz tatsächlich hin mit den ganzen Sachen als Selbstständige irgendwo? Das wird ja jetzt alles dann noch erst herauszufinden sein. Und dann die andere Seite, okay, wie doll wird mir das denn eigentlich auch fehlen, die Arbeit mit den Kindern? Weil das eben mich so emotional einfach bereichert auch, ja, das ist so bedeutsam, so als sehr wichtiger Ansprechpartner von so kleinen Wesen da zu sein. Also das ist alles eine sehr, sehr diffizile Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Wenn ich fragen darf, was war denn dann letztendlich dieser eine Auslöser, der Moment, wo du gesagt hast, ich mach das jetzt? War es, und das soll gar nicht so doof klingen, aber es ist jetzt, wärst du nicht die erste Person, die darauf eine Entscheidung fußt, war es vielleicht womöglich die große Vier, über die wir vorhin gesprochen haben, dass das so ein Reflexionsmoment ist, ne? Also wie gesagt, das soll nicht doof klingen, aber dass man ja einfach solche Momente, so wie so Tankstellenstopps im Leben hat und denkt so, ach, guck mal hier, jetzt bleib mal ganz kurz stehen, ne? Ich stehe mal auf aus dem Auto, dreh mal ein paar Runden, hol mir hier so einen Klobon, einen Snickers oder was und um Gottes Willen jeden anderen Snack da draußen auch, es ist Non-Spawn dort, hört auf und sage, ich denk mal drüber nach, wie es eigentlich so weitergeht. War das auch ein Grund?
Nee, es ist kein Anfang der Midlife-Crisis tatsächlich. Es war zuerst dieser große Wunsch, da eben was Eigenes zu machen, einfach in dem Rahmen, also in der Region, in der ich einfach beheimatet bin. Und da habe ich einfach alles gegeben, mich da informiert, Gespräche geführt, jetzt wie gesagt, Besuch zum Bürgermeister. Und als da dann irgendwo dieses Gefühl war, oh, das wird so erstmal nichts. Und da kommt natürlich dann, also da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, gab einfach dann gewisse Gründe, wo ich gesagt habe, hey, ich kann nicht mehr echt sein. Und das ist für mich einfach das Allerwichtigste. In allem, was ich mache, echt sein und authentisch sein. Und dann war es ganz absurd. Ich habe an dem Tag mittags die Kündigung eingeworfen und am Abend kam die E-Mail von dem Gründungsstipendium.
Oh, wow.
Und ich dann dachte,
du wusstest
um Gottes
das doch
Willen.
Gar nicht.
Nein. Nein, überhaupt nicht. Und ich habe so lange mit mir gehadert, oh Gott, soll ich das machen? Das ist doch so unsicher. Und ich hatte das Stipendium auch gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich dachte, Moment, da war ja hier Abgabe. Und dann war noch nicht ganz klar zu dem Zeitpunkt, ob man überhaupt später anfangen darf. Und dann kam diese Nachricht, ich so, hey, ja, übrigens, das wäre jetzt möglich. Und ich dachte, Potzblitz, das gibt's doch nicht.
Krass. Ich hätte gedacht, das eine war schon klar, bevor die andere Entscheidung getroffen wurde. Aber das macht's ja noch aufregender.
Ja, genau. Aufregend ist genau das richtige Wort. Krass. Das war, also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Wink vom Universum war oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt einfach so und jetzt ziehe ich's durch. Ja.
Krass. Vom Kindergärtner zum Spieleentwickler. Ich drehe durch. Ist ja völlig abgefahren. Dieses Stipendiumsgeld, ist das geknüpft an so eine Bedingung, so im Sinne von, ne, zahlen Sie bitte in den nächsten 10 Jahren 10% davon zurück oder ist das jetzt alles dein?
Nee, also das ist einfach an die Entwicklung dieses Spiels.
Cool.
Das gebunden. Ist cool. Also man muss sich mit dem Projekt bewerben.
Klar, ja.
Und also es ist, irgendwie soll ich sagen, wir hatten die Auftaktveranstaltung in Berlin.
Ja.
Und es ist, also ich fand's super, also wie die das alles organisiert haben, aber die haben auch ganz klar kommuniziert da, das Team von der Stiftung und von dem Gameverband, dass sie noch ein bisschen, also sie haben noch ein bisschen um Zeit gebeten, um das konkret einfach alles auszuarbeiten und zu sagen, hey, so und so, geht's weiter irgendwie, aber es war eine super, super spannende Veranstaltung und also ich fühle mich da total gut aufgehoben und wohl.
Abgefahren. Ja. Wie ist das denn jetzt, du quasi und dein Spieleentwicklerportfolio? Ist ja. das erste Spiel, richtig, also kommerzielles Spiel, an dem du jetzt mitarbeitest? Weil ehrlich gesagt, mir fiel es schwer, tatsächlich Fußstapfen von dir in der Welt der Spiele zu finden.
Ja. Also ich habe eine Webseite tatsächlich, aber ich glaube, die ist so alt, da sind lauter so Sicherheitszertifikate und so weiter.
Ja, ja, da hat mein Browser ein bisschen gewackelt, als ich da draufgehen wollte. Ja. Ich gedacht so, nein, das soll er mir erzählen.
Genau, also mit dem Programmierer tatsächlich, mit dem Arkos, den habe ich über die Unity Engine kennengelernt, das Forum damals. Und wir haben da, wie damals, alle versucht, in diesem Goldrausch der Mobile-Spiele so mitzuschwimmen. Und wir haben dann gedacht, naja gut, jetzt ist ja klar, wie es funktioniert. Jetzt müssen wir ja nur die Formel anwenden und dann werden wir genauso reich.
Ja, die berühmten Sätze, die man sagt, bevor die Kopfschmerzen kommen.
Genau, ich habe dann immer zu meinem Bruder gesagt, sobald es Online-Kurse gibt, wie man erfolgreich Mobile-Spiele veröffentlicht, dann ist es dann schon zu spät.
Ja.
Weil dann wissen einfach zu viele Menschen über diese Nische Bescheid.
Ja.
Es gab so ein Spiel, da war man so ein kleiner Papierflieger und ist so ganz banal durch die Gegend auf so einer festen Perspektive. Da haben wir ein bisschen Geld verdient, aber die meisten Sachen waren dann so.
Oh, verrätst du, wie das war? Hieß?
Papery Planes.
Moment. Jetzt will ich ganz kurz mal da bleiben. Einen Moment, ich gucke mir das gerade an. Moment.
Also der Trailer hat sehr viele Views, muss ich sagen.
Papery mit Y hinten.
Genau.
Moment. Also, das ist mir gerade wichtig. Da müssen wir kurz stehen bleiben. Weil, krass, okay. Dieses Spiel habe ich richtig viel gespielt.
Nein.
Holy shit. Ja,
nein.
Da haben sie unsere Leben berührt. Ich fass es nicht.
Das
ist ja
nicht.
Arschlange her. Das ist ja, sehe ich das richtig, 2016 oder was? Oder noch später?
Ja.
Ich drehe durch. Das habe ich gespielt auf meinem Bett liegend in Berlin vor vielen Jahren. Ich drehe durch. Ich finde das so magisch, weil zu wissen, da haben sich unsere Leben, wie gesagt, berührt. Und jetzt sitzt du hier. Ich fall vom Stuhl. Abgefahren. Und das war ein tolles Spiel, kann ich jetzt sagen. War ein tolles Spiel.
Ja, also ich habe auch nicht verstanden, warum uns das nicht die Millionen eingebracht hat.
Ja, ich hab meinen Beitrag geleistet, sag ich mal.
Vielen, vielen Dank.
Krass. Okay, ja.
Ja, und dann war es so, dass wir, ich glaube, wir haben danach noch 2, 3 Spiele gemacht und die waren dann, also eins war dabei, da waren wir dann damals in Gesprächen mit einem sehr bekannten Publisher in der Mobile-Welt und da ist aber dann nichts draus geworden und ich glaube, dann hatten wir beide entschieden, weil das war dann wirklich, wirklich nur ein Hobby im Endeffekt und haben wir beide gesagt, hey, also ich habe jetzt da keinen Bedarf mehr in diesem Mobile-Bereich was zu machen und dann, ich weiß nicht, also ich glaube, da waren ein paar Jahre dann Funkstille, meine ich. Aber das ist tatsächlich auch schwer, weil das war alles über Skype damals, unsere Kommunikation. Und das habe ich nicht mehr und ich könnte es jetzt nicht mehr rekonstruieren. Aber irgendwie kamen wir dann wieder in Kontakt mit dem Ding, hey, was ist denn mit diesem Wholesome Games, mit diesen Cozy Games? Was würden wir da was finden? Das scheint gerade so gut anzukommen und da gibt es auch super viele Spiele, die ich total schön finde und wo ich einfach großer Fan war und das dann so zu sehen und dann haben wir, glaube ich, einfach viel geschrieben, hey, wenn du eine Idee hast, sag doch was, ja und so weiter und irgendwann kam dann das mit diesen Zügen und so hat sich das dann irgendwie.
Kam das von dir oder von ihm? Weißt du das noch?
Also ich glaube, ich habe da immer viel so Mockups gemacht. Ich hab ihm da was geschickt gehabt so, und das sah super seriös aus. Also es sieht ganz anders aus, als es jetzt aussieht. Und dann hat er einmal mal so angefangen, so ganz leger. Also ich gucke da gerade so die ersten Mockups. Ja. Also das war von.
Da werde ich immer nervös, wenn Gäste irgendwie nebenbei was schauen, weil ich mir denke, hoffentlich schließen sie bei der Rückkehr nicht das falsche Browserfenster.
Nee, Dezember 2021 tatsächlich.
Ja,
also okay. Ewig her.
Krass. Wenn ich kurz fragen darf, er hat ja dann quasi in deine Stille hineingeschrieben und gesagt, du, was ist eigentlich mit Cozy Games? Wo warst du da gerade im Leben? Weil da wart ihr quasi kurz auseinander in der Kommunikation. Was hast du da eigentlich gerade gemacht? War das dann einfach, also was ist einfach, aber das war dann Kita quasi. Da warst du vor allem Kita-Mitarbeiter.
Ja, also ich hatte dann tatsächlich nichts gemacht. Also ich war nach diesem Mobile Thema war ein richtig harter Cut, wo ich dann auch ganz lange Zeit dann nicht so dieses Bedürfnis hatte. Ich glaube, das war, weil ich da dachte, jetzt, also vorher war es immer so Hobby. Und da habe ich dann gedacht, naja, da ging es dann schon in diese professionelle Richtung irgendwie, dieses, hey, vielleicht wäre das ja was, mit dem man Geld verdienen kann. Und als das dann irgendwie nicht geklappt hat, war das irgendwie so ein bisschen so, ich weiß nicht, also ausgebrannt vielleicht in Anführungszeichen. Nicht von der Energie her, sondern einfach so dieses
Nase voll.
Das wird ja genau, das wird ja eh nichts, wir haben jetzt alles so versucht. Ja.
Zu diesem Herrn Arkos, ich sag mal den Nachnamen nicht, weil da bin ich mir am unsichersten, wie man ihn ausspricht, zum Herrn Arkos, du hast schon gesagt, wie ihr euch kennengelernt habt, ne, über das Unity-Forum und so weiter. Ihr habt euch noch nie in Person gesehen, kann ich mir gut vorstellen, allein wegen der geografischen Distanz. Ja. Wertest du das als einen Vorteil, was die Zusammenarbeit angeht, oder denkst du dir, ich glaube, anders wäre es auch nicht?
Also, witzigerweise gesehen haben wir uns inzwischen durch die Calls, die wir jetzt machen, die Videocalls.
Okay. Also nochmal in echt gesehen.
Genau. Also komischerweise, er war jetzt schon zweimal in Deutschland mit seiner Partnerin und aber ich habe das dann immer so im Nachhinein erfahren. Er hat mir dann so Fotos geschickt und ich dachte, Entschuldigung, ich hätte doch auch hochfahren können. Ja. Aber wir haben das dann irgendwie auch so mehr als Insider-Gag irgendwie und haben dann so gesagt, hey, nach dem Release irgendwie, dann wollen wir es irgendwie uns in der Mitte treffen oder weiß nicht, irgendwie das einfach um gedanklich oder vielleicht auch tatsächlich drauf anzustoßen, auf diese völlig absurde Reise irgendwie, die wir da zusammen zurückgelegt haben, weil das, also ich glaube, es sind echt über 10 Jahre oder so, die man da schon zusammen ist. Krass. Und man hat am Anfang nur geschrieben und also witzigerweise erst durch diesen Publisher-Call, der notwendig war mit Kameraden, habe ich danach dann so gesagt, hey, wollen wir nicht auch mal? Und dann sieht man sich das erste Mal nach zig Jahren und hört dann die Stimme und versucht sich da in seinem besten, mal mehr, mal weniger gebrochenen Englisch zu verständigen und denkt dann nach, also das ist ja ganz schön schräg, dass wir das nicht früher gemacht haben. Ja. Die Produktivität ist ja um ein Vielfaches höher, wenn wir uns da mit Hand und Fuß verständigen. Ach,
lustig. Aber jetzt ist es ja, finde ich, schon ziemlich bemerkenswert, dass ihr über so lange Zeit so gut offenbar ja auch miteinander gearbeitet habt. Was ist es denn an ihm, dass du so schätzt, dass dir so gut auch passt für dein eigenes Arbeiten? Also das ist ja, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit, über diese Grenzen hinweg, Sprachgrenze, geografische Grenze und so weiter, so gut, wie gesagt, offenbar miteinander zu arbeiten. Also was ist es, dass dir so gut an dieser Zusammenarbeit gefällt, weil dich zwingt da ja niemand. Du kannst ja jederzeit sagen, tschüss, ich mache jetzt was Eigenes. Was ist es?
Also ich glaube, auf der einen Seite ist da schon so eine Art von Verbund entstanden, einfach über die Jahre. Also ich habe schon immer wieder mal versucht, mit anderen Programmierern so in Kontakt zu kommen und zu schauen, wie fühlt sich denn das so an, die Zusammenarbeit. Ich glaube, was ich da professionell total schätze, ist, dass wir so einen ganz klar abgesteckten Arbeitsbereich haben. Also er fokussiert sich wirklich eigentlich zu 90% auf diese Programmierarbeit und dann eben das Game Design machen wir zusammen. Und ich habe diese Freiheit, das ganze Artwork so zu machen, wie ich glaube, dass es gut ist. Und ich habe ja auch noch diese Social Media und Marketing Geschichte habe ich dann auch so ein bisschen, das macht mir auch irgendwie Spaß, so versucht. Und wir haben so ganz klar abgegrenzte Bereiche. Und da redet niemand dem anderen irgendwie so rein. Und ich glaube, was ich auch total gut finde, ist, dass er genauso wie ich, dass wir ganz pragmatisch an die Sache rangehen. Also wir sind da nicht so, hey, wir arbeiten an unserem Traumspiel und wenn das nichts ist, dann oh, puh, schade. Sondern wir versuchen einfach so das Beste draus zu machen aus den Ideen. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr fokussiert auf diese Vision, auf dieses Ziel. Und das finde ich total angenehm. Also ich muss dazu sagen, als wir noch geschrieben haben, da sind schon immer mal wieder die Fetzen geflogen. Aber jetzt, wo wir uns mal gesehen haben, da passt dieser Mensch, den ich jetzt weiß, vor mir oder gegenüber zu haben, das passt überhaupt nicht zu dem, was ich damals so dachte einfach. Also das kann ich auch nur wieder für mich dann so denken, so, oh Mensch, wir hätten uns so viele kleine oder größere Streitereien oder Missverständnisse sparen können, wenn wir einfach uns
Ja.
Direkt mal so ausgetauscht.
Und ich finde, so ein bisschen Reibung gehört ja bei so einem kreativen Prozess auch dazu, ne? Alle verdanken, oh ja, jetzt müssen wir alle stark sein für den Gag. Wir alle verdanken Reibung, dass wir Parmesan haben. Ohne Käse auf dem ach, es tut mir leid, es ist schon spät. Ich konnte jetzt auch nicht anders. Naja, okay. Kleine Frage am Rande, bevor wir zum Spiel selbst noch kommen. Ja. Und ich formuliere es extra als Frage, weil ich will euch jetzt nicht irgendwie, jetzt habe ich schon falsch gemacht. Naja, was ich sagen wollte, ist, ich will euch da nicht bloßstellen, aber ich frag mal, neben all den Dingen, die du machst, machst du außerdem auch Twitch-Livestreams auf Spanisch?
Nein.
Aha, dann ist nämlich eine Verlinkung auf eurer Webseite falsch. Weil ihr habt beide eure X ehemals Twitter-Accounts angegeben und dann bin ich auf deinen gegangen und dann sah ich, der führt woanders hin, zu einem spanischen Twitch-Streamer, der sehr aktiv ist. Und dann dachte ich mir, weil der auch mit so einem Avatar, mit so einem Overlay-Stream, man sieht den nicht, dachte ich mir, naja, ich frage ihn erstmal, vielleicht macht er das ja wirklich. Aber
nee, tatsächlich nicht. Aber du kannst mir vielleicht nachher mal schreiben, von welcher Webseite du genau sprichst. Also ihr fällt jetzt eine von mir ein und eine von Arcor.
Ich reich's nachher mal weiter, kein Problem, super, nur am Rande. Gut, hätte ja sein können, dass hier nochmal ein spannendes Thema drinsteckt, aber nein, okay. Sehr gut.
Ja, tut mir leid, ich dazu.
Nein, alles gut. Von hier aus jetzt nochmal zum Spiel. Ich habe ja, wie gesagt, die Demo jetzt schon gespielt und auch voller Genuss und Vergnügen. Wie gesagt, das ist mein preiswerter Märklin-Ersatz und preiswert ist alles, was unter 500 Euro in dem Fall ist. Deswegen vielen Dank schon mal dafür. Was ich mich gefragt habe, unter anderem beim Spiel ist, du bist ja für das, quasi für den Look, für das Artwork, für die ganzen Designs zuständig. Wie hast du die Bildsprache, den Stil dieses Spiels gefunden? Weil das stelle ich mir so fordernd vor und auch verantwortungsvoll, weil du musst ja auf dem weißen Papier entscheiden, in welche Richtung soll es stilistisch gehen. Und was übrigens bei rausgekommen ist, ist nicht nur, wenn man jetzt mal in Farbpaletten spricht, pastellig, wie man es vielleicht erwarten sollte von so einer Art Cozy-Spiel. Da ist Pastell eine gern gewählte Farbschema, sondern ich finde ganz bemerkenswert, ich weiß gar nicht, ob du das auch so siehst, aber für mich alle Gebäude, die man im Spiel platzieren kann, von Farmgebäuden über zivile Häuser, die man als Deko reinsteckt, bis hin zu Bahnhofsgebäuden, die haben für mich alle so einen ganz starken mitteleuropäisch-Spät-80er-Look. Und das finde ich ganz krass. Und jetzt frage ich mich, ist das Teil des Kalküls oder ist das Zufall oder was ist los?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, was ich da tue. Und vor allem die Gebäude, also das Arcos wird jetzt lachen, ich glaube, die habe ich 12 Mal oder so neu gemacht. Krass. Und jedes Mal sage ich, hey bitte, darf ich noch einmal, weil ich habe das Gefühl, das erste passt nicht mehr zum letzten. Und da merke ich dann so, dass ich das eben nicht, ich habe das nicht gelernt. Und ich merke, wie ich so beim Spielentwickeln, also in Anführungszeichen, so besser geworden bin.
Ja.
Und das immer das neueste Gebäude, also ich zum Beispiel jetzt die neueste Wassermühle, da habe ich so gedacht, wow, die finde ich ja so knuffig irgendwie. Ich wünschte, alle Gebäude wären so voller Details. Und dann schreibe ich Arcos wieder, es wäre mal wieder soweit. Ich müsste mal noch mal von vorne anfangen. Aber mein Gedanke war, ich hatte den Wunsch, dass die Lokomotive das einzige Technische ist, was man sieht in dem Spiel. Mhm. Und dass da im Gegenzug also keine so schwere Industrie oder irgendwas Innerstädtisches ist. Dann ist es ja jetzt eben so gewachsen. Also es gibt auch so Innenstadt irgendwie. Aber der Gedanke war eigentlich immer so eine romantische Alpenwelt irgendwie, wo so eine gemütliche Eisenbahn durchtuckert und dazu passen dann die Gebäude auszuwählen. Also so, weiß ich nicht, diese klassischen mit viel Holzelementen und so weiter und nicht so technisiert, sondern wie so eine Art, oh, da würde ich mal zum Wandern gerne hingehen. Mhm. Und dann merken, oh wow, da kommt ja so eine alte Eisenbahn vorbei. Also das war so das Grundlegende. Aber auch da sind wir jetzt so ein bisschen davon weg. Aber ich versuche es trotzdem noch in dem Rahmen zu vereinbaren irgendwie. Aber arbeitest, ich finde es super
ja,
schwer.
Ja. Arbeitest du damit, weiß ich nicht, so Referenzbildern oder sitzt du da wirklich einfach nur und arbeitest du aus dem Kopf heraus? Naja,
nein,
und
würdest Gottes, du dieses, nee, ja? Gottes Willen.
Und wo stammen die Referenzbilder her? Googlest du dann Lok 19. Jahrhundert? also wirklich, weil das ist ja ein super Einfluss dann ja. Für deine Arbeit.
Pinterest. Tatsächlich, hauptsächlich Pinterest und dann gibt es noch so eine Seite Artstation, also wo so Künstler dann, also digitale Künstler ihre ihre Arbeiten zeigen. Also ich habe 5.368 Referenzbilder in meinem Ordner zurzeit und es ist dann immer so, ja, ich mache mal einen Ordner zum Thema Wassermühle.
Ja,
und dann
ja.
sind da 72 Bilder drin und ich denke, um Gottes Willen, wie bringe ich das jetzt wieder zusammen? Weil ich kann das einfach so gar nicht. Aber selbst wenn ich jetzt so nur ein Bild hätte, wenn ich es nachbauen würde, würde es auch komplett anders sehen als, ja. als das Anfangsbild. Das ist so meine Hoffnung immer, dass man es dann gar nicht mehr so wirklich sieht.
Also viel Bauchgefühl einfach, ne? Was dann für dich sich quasi gut anfühlt. Auch stilistisch meine ich jetzt, was so ja. Architektur und so angeht, das landet dann drin.
Ja, muss ich echt sagen. Und auch so diese Farben auszubalancieren, ja. das ist auch so was, wo ich immer denke, also irgendwie, das muss ich nochmal neu machen. Und das sieht dann niemand außer mir. Und dann denkt Akos, ja, aber jetzt hast du ja diese Woche genau gar nichts gemacht. Und ich denke dann, nein, ich war stets bemüht.
Du hast auch eine Frage zu dem Spiel selbst. Du hast gesagt, letztes Jahr ist das Spiel in seinem Umfang auch richtig explodiert. Also das war der Moment, wo ihr gesagt habt, so, wir öffnen jetzt die Asset-Dichte und wir machen dieses Limit da weg, das wir uns selbst gesetzt haben. Wir machen da viel mehr rein. Wie schafft man es, auch wenn man dann sagt, wir machen jetzt viel mehr an Möglichkeiten da rein, dass man nicht sich verliert in endlosen Asset-Varianten? Also mit anderen Worten, wie widersteht man dieser Versuchung zu sagen, ich pack einfach alles rein, was ich sehe?
Oh, also da müsste ich jemand anderes fragen, weil ich kann es nicht.
Aber wie machst du das dann? Also wie regulierst du dich da selber?
Ja, ich muss sagen, dass ich das Spiel tatsächlich, ich habe es lange selbst nicht gespielt, weil ja. seit wir mit dem Publisher zusammenarbeiten, da gab es dann, auf einmal gab es dann Deadlines
ja.
für die Marketing-Beats und so. Und dann hat es bei mir dann das erste Mal so angefangen zu gucken, oh, also so ganz vogelfrei bin ich jetzt auch nicht mehr, ich muss dann das so ein bisschen managen. Und dann habe ich das erste Mal wieder angefangen, wirklich so selbst Levels zu bauen. Und erst dadurch habe ich dann so ein bisschen bemerkt, dann so ein neues Gefühl bekommen, wir hatten zum Beispiel ganz lange ganz wenige Brücken oder Tunnel in dem Spiel, weil ich so dachte, da ist einer und da kann ich einen Berg drüber bauen, das reicht doch irgendwie. Und dann hatte ich irgendwie so ein paar andere, ich glaube, es waren auch so Gebäude gemacht und dann dachte ich, na gut, jetzt haben wir 30 Gebäude und einen Tunnel, aber es gibt ja eine unfassbare Varianz irgendwie an spannenden Tunnelkonstruktionen und Brücken sowieso. Und dann hatte ich da mir einfach gesagt, hey, jetzt hörst du mal auf mit den Gebäuden, jetzt machst du einfach mal einen Monat lang nur Brücken und Tunnel. Und so hüpfe ich irgendwie immer dann von dem einen zum nächsten Thema. Dann gab es einen Monat, da habe ich einfach nur Lokomotiven gemacht und die Waggons dazu. Und so hüpfe ich einfach so hin und her. Und jetzt ist es so, dass ich da, also ich habe, wie gesagt, ich habe eine super lange Liste und ich, dadurch, dass ich jetzt für unseren neuen Trailer habe ich auch dann riesige Levels mal gebaut und dann habe ich da wieder gesehen, jetzt fehlt mir genau dieses eine Asset. Also beim Trailerbau habe ich dann so gemerkt, hey, das ist halt alles total grün irgendwie. Also die Wiese und die Bäume und die Gebüsche und noch was alles, da fehlt so der Kontrast dazu. Und dann habe ich so ein neues Asset gemacht, einfach so Gestein. Keine Ahnung, was es sein soll. Da ist eben Anfang von einem Berg oder sowas. Und das ist jetzt zurzeit mein Lieblingsasset. Überall, wo ich denke, nee, da ist zu viel Grün, da mache ich halt die Steine hin. Und so ist es eigentlich sehr organisch, muss ich sagen. Dass ich so schaue, okay, das wären jetzt noch meine 5000 Referenzen. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich noch ein Sägewerk habe oder sowas.
Das ist spannend. Wie geht's denn jetzt weiter? Also wir treffen uns zu einem Zeitpunkt, der ohnehin sehr spannend für das Projekt ist, glaube ich, weil Steam Next Fest ist gestern gestartet, am 24. Februar. Übrigens habe ich fast völlig verpasst erstmal, weil das war auch direkt ein Tag nach der Bundestagswahl. Und ich kann dir sagen, mein gestriger Montag war richtig scheiße. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hang erstmal durch und musste das alles erstmal verarbeiten. Ich habe gar nichts mitbekommen. Und habe jetzt über Umwege mitbekommen, das startet dann jetzt. Also ich kann mir vorstellen, das wird jetzt ein spannender Referenz Kompetenzpunkt auch, weil da viel Feedback reinkommt. Mhm. Ihr seht auch, wie kommt das bei den Leuten da draußen so an. Aber wie geht's danach dann weiter? Also zum Beispiel, und auch nur, wenn du es verraten kannst, gibt es schon so einen Zeitplan für die Vollversion? Soll da ein Early Access kommen? Wie sieht das aus?
Ja und nein.
Ja.
Also es sind ja auch dann nach dem Next Fest, kommt ja dann im Frühling und so diese Sommerzeit, da sind ja unfassbar viele von diesen Online-Events da, wo alle natürlich versuchen reinzukommen mit dem neuesten Trailer oder eben auch mit der Ankündigung, hey, jetzt wird's veröffentlicht. Wir so um den Dreh rum peilen wir ungefähr an, so Mitte des Jahres ungefähr. Das heißt, das Next Fest ist jetzt so ein guter Indikator, wobei sich da ja auch super viel verändert hat, weil es ja so sehr gewachsen ist.
Ja, ja.
Da sind ja, weiß nicht, ich glaube 2000 Demos oder so.
Wenn es reicht überhaupt.
Ja, und das ist natürlich, wie immer, wenn mehr von allem, dann ist natürlich schwer, da rauszustechen. Mhm. Aber wir nehmen das jetzt einfach mit, was da so ist. Also ich habe jetzt natürlich da versucht, einen coolen Trailer irgendwie zu machen. Aber mein YouTube-Game ist sehr schwach. Also das hat nicht die Runde gemacht. Aber ich bin auch selber gespannt, weil das heißt, ich habe dann so 1-2 Monate, wo ich wirklich Vollzeit noch hoffentlich dann, weiß nicht, wie viele Assets machen kann. Und dann geht's dann so Richtung Launch. Und dann ist die Frage, fänden wir es spannend, eine Konsolenversion zu machen? Oder machen wir dann DLCs, also da gibt es auch so ein paar Gedanken, ob wir dann nicht doch in diese Auflösung gehen, so von wegen, naja gut, das kann eben alles Mögliche sein, also gibt es auch doch die schwere Industrie oder machen wir vielleicht sowas wie Venedig, so eine Wasserstadt auf eine Art und Weise oder gehen wir in den Weltraum oder in den Westen, aber dann ist wieder so die Frage.
Oder in die Antike.
Hallo. Ja, genau, da gab es natürlich auch Züge.
Also ja, na gut, aber ne, man kann ja einen Ersatz dafür finden.
Genau, ja, also wir versuchen da irgendwie auch so eine gute Mischung zu finden zwischen, okay, das könnte unsere einzige Chance im Lotto sein, also machen wir das Beste draus, aber parallel auch schon so überlegen, ist da noch was Neues am Horizont oder, also es ist super spannend irgendwie, wirklich. Auch so da drin zu sein, selbst in dem Prozess, dann zu sagen, ja, finde ich eine gute Idee oder nee.
Wahrscheinlich auch eine riesige Lernmöglichkeit jetzt für dich, egal wie es ausgeht, für die nächsten Projekte dann, weil du bekommst jetzt mal alles so richtig mit vor Augen, auch mit so einem gewissen Sicherheitsnetz erstmal. Also ist ja wirklich spannend. Apropos total, Sicherheit, wenn ich auf der anderen Seite mal noch frage, siehst du denn irgendwo sowas wie eine, naja, wie nenne ich es, eine Sollbruchstelle, wo du sagst so, oh, das, weißt du, vielleicht ein Punkt in der Demo, wo ihr sagt so, oh, da könnten die Leute abspringen oder im Spielkonzept oder wo noch Assets fehlen, wo du sagst so, oh, also wenn man genau hinguckt, da brennt's noch ein bisschen.
Also ich glaube, der allergrößte Kritikpunkt, den ich auch voll nachvollziehen kann, der war immer, dass es eben kein wirkliches Gameplay gibt. Dass es einfach ein Schönbauspiel ist und ich kann das total verstehen, dass dann Leute fragen, hey, könnt ihr mir nicht ein paar Missionen hinschmeißen oder könnt ihr mir nicht sagen, hey, bau doch mal einen Bauernhof aus den Teilen oder verbinde mal die zwei Inseln miteinander. Und ich habe inzwischen auch so dieses, wie soll ich sagen, vielleicht für einen zweiten Teil oder so, wo ich dann denke, ja, das, also man hat jetzt so viele Assets, aber diese Entscheidung, das haben wir einfach auch kommuniziert für uns, die muss jetzt einfach mal so stehen bleiben, weil sonst, also wir arbeiten jetzt ja schon über, glaube ich, was habe ich vorhin gesagt, 2021, also schon sehr, sehr lange dran und dafür, dass es so ein kleines Casual-Spiel, also vom Scope irgendwie ist und witzigerweise, also ich hatte auch das Glück, dass ich mit Friedemann dem Entwickler von Summerhouse mal auch einen Call haben durfte. Und er hat es auch dann mir so ganz deutlich gesagt, hey, man darf auch so den Moment nicht verpassen, wenn man es so kaputt entwickelt. Mhm. Wenn man immer noch denkt, ja, es wäre schon cool, wenn es auch noch drin wäre und das auch noch. Und wenn man, irgendwann muss man sich auch committen. Und ich glaube, in dieser Phase sind wir jetzt einfach gerade. Also wir könnten echt unendlich lang dran weiterentwickeln. Und ich hätte jetzt auch tatsächlich nicht so wenig Lust drauf, da zu überlegen, wie könnte man da auch diese Leute abholen, die sagen, ja, das ist ja gar kein Spiel, das ist ja nur, weiß ich nicht was, so ein bisschen abwertend. Aber andererseits ist auch genau das, was uns die ganzen Wishlists oder wie auch immer dann alles uns eingebracht hat irgendwo. Also es, witzigerweise fällt mir jetzt gerade ein, die liebe Geraldine, die bei euch ja auch im Team ist.
Ja, ja.
Die hatte auch genau das in ihrem GameStar-Artikel da formuliert, so von wegen, ja, es wäre ja eigentlich schon knuffig irgendwie, was wäre halt noch schöner, wenn auch so ein bisschen Sinnhaftigkeit außer dem schönen Bauen dahinter wäre.
Ich stelle mich da dem dagegen. Ich bin da hardcore und sage, ich möchte das gar nicht. Ich will das nicht. Also um Gottes Willen, ne? Macht, was ihr wollt und für richtig haltet.
Ja, ja.
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich das wünschen. Ich finde das gerade deswegen so angenehm. Wie eine Leinwand, die du selbst bemalen kannst.
Das freut mich natürlich.
Aber total. So unterschiedlich, ne, sind die Bedürfnisse. Es ist schwer, da eine Balance zu finden, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, es ist auch so dieses, wie kommuniziert man das dann immer? Das finde ich auch so super, super spannend. Also auch wenn ich da jetzt bei OK Cool und so weiter, das ist alles, was ich so höre, denke ich immer, ich lese es ja oder ich verstehe es jetzt so, aber ich verstehe ganz oft auch, wenn andere Menschen es irgendwie anders wahrnehmen oder anders aufnehmen und ich denke dann immer, hey, man, also du ja auch in deiner Position, du musst dich eben auch dann irgendwann committen und sagen, hey, das ist jetzt aber, und ich weiß nicht mehr, welcher Podcast es war, aber da hast du es auch so schön formuliert, einfach dieses, das ist halt irgendwo deins, du stehst mit allem dahinter und du magst ja auch diese Freiheit und irgendwo auch die Verantwortung und da, wie gesagt, also die letzte Zeit habe ich mir da auch super viele Sachen so mitnehmen können, denke, ich sehe es irgendwie, oder ich möchte zumindest das so anstreben, das auch so zu sehen, einfach zu sagen, hey, man kann nicht alle glücklich machen, man kann nie alle abholen und lieber dann die Menschen, die sagen, hey, ich finde jetzt euren Podcast genau darum so toll, weil ihr so seid, wie ihr eben seid, wie ihr es fühlt und ich versuche es auch so auf unser Spiel zu übertragen, sagen, hey, es gibt ja also unfassbar komplexe Eisenbahnspiele.
Ja.
Wo ich dann denke, hey, dann, oder auch so Puzzlespiele mit Eisenbahnen, denke ich, hey, dann ist doch, und ich verweise dann die Leute auch immer an diese Spiele, weil ich denke, ist doch cool, wenn ihr da was für euch habt. Wir sind jetzt eben in diesem Casual-Bereich irgendwie.
Schön. Ich hätte keine schöneren Schlussworte provozieren können, als diese, die ich bekommen habe. Ohne Witz, ich danke dir sehr. Ich bin da ganz gespannt, wie das weitergeht. Ich behalte das im Blick, ist gewünscht, dass mir da auch nichts entgeht. Und schauen wir mal, was passiert, sobald das Ding dann wirklich erschienen ist. Vielleicht können wir uns ja dann nochmal hören und nochmal wie gegengleichen, ne? Was ist passiert seit unserem Gespräch? Ich bleib dran.
Super gerne.
Toll. Du, dann wünsche ich dir alles Gute erstmal für die Zukunft. Viel Kraft für alle Herausforderungen, die ja so auf dich zukommen werden und auch viele schöne Momente. Wir werden uns, wie gesagt, ganz sicher zu dem passenden Zeitpunkt wieder hören. Und bis dahin, gedrückte Daumen.
Ich freue mich. Danke.
Toll. Bis dann.
Tschüss.
So, vielen Dank an Fabian Schmidt und vielen Dank auch an euch. Apropos Outtakes, die bis jetzt dran geblieben sind. Ich habe als kleines, mir fällt nur Leckerli ein, ist das falsche Wort, aber vielleicht als kleine, ich sag's nochmal, Leckerli, eine kleinen Fun Fact aus der Produktion dieser Folge für alle, die jetzt so lange dran geblieben sind, als Belohnung. War es so, dass Fabian eine kleine Erkältung noch mit in das Gespräch schleppte und ich habe in diese Folge so viel Produktionsaufwand gesteckt, wie schon lange nicht mehr. Es ist nicht so viel, keine Sorge, aber ich bin doch ein bisschen stolz und deswegen möchte ich das hier kurz erzählen für das kleine Publikum, das noch bis nach dem Abspann sitzen geblieben ist im Kinosaal. Fabian Schmidt hat gehustet manchmal und geächtzt und das ist vollkommen okay, er war nicht gesund. Und dann habe ich mir Notizen gemacht bei jedem Husten und Ächzen, wann das war und habe im Schnitt das Husten und Ächzen entfernt. So, ich erwarte Applaus. Ich merke gerade beim Erzählen, das ist jetzt nicht so eine meisterliche Leistung, aber es ist okay. Ich freue mich, hat Spaß gemacht, die Huster nochmal rauszusuchen. Hätte ein Best-of hier zusammenschneiden können, traue ich mich aber nicht, weil es klingt wirklich ungesund. Und damit würde ich sagen, tschüss, schöne Woche.